Hallihallo, herzlich willkommen zu der ersten Rios Wochensicht im Jahr 2011. Hallo und ein frohes neues Jahr an euch. Und ich werde mal wirklich sehr gespannt sein, was 2011 alles so passiert. Es ist ja schon im Vorfeld so viel spekuliert worden im Elektronikbereich und viel davon ist eigentlich schon abzusehen, dass es nichts Großes wird. Und bei anderen werden wir nur noch einige Überraschungen, sag ich mal, erleben. Ja. Und gut, ich meine, auch hier ist, sag mal, die Webseiten, die Internetseiten sind voll davon. Das Naheliegendste ist natürlich, klar, Android wird 2011 noch weiter an Marktanteilen gewinnen. Und ich meine, da sind sich alle eigentlich ausnahmsweise mal alle Experten einig, ja, dass das so sein wird. Bei anderen Sachen ist es gar nicht so eindeutig. Das sind diese Social Network Aktivitäten von Google beispielsweise, dieses fast schon mythische Google Me, ja, was wahrscheinlich so in der Form auch nie kommen wird. Ja. Wir können mal gespannt sein, was aber daraus wird. Die Zusammenführung von Maps, Google Bus vielleicht, ja, und Location-based Services, ja. Das ist ja wieder ein totales Denglisch, aber da komme ich heute auch noch dazu. Ja. Ja, auf jeden Fall, diese Zusammenführung, die wird dann sehr, sehr interessant werden. Und der Google-CEO Eric Schmidt hat ja gesagt, wir wollen kein neues Facebook machen. Das hat er sogar gegen Ende letzten Jahres noch gesagt. Und bin mal gespannt. Klar, neues Facebook brauchen wir nicht. Nee, wir brauchen was Besseres als Facebook, das ist ganz klar. Ich meine, Diaspora, die machen sich langsam mal so ein bisschen. Ja. Das soll ja so eine Facebook-Alternative werden. Auch da werden wir noch vielleicht interessante Sachen erfahren. Im Moment ist es eine geschlossene Beta. Man kann nur mit Einladungen da reinkommen. Ja. Und die sind knapp. 5 Stück kriegt man. Ich habe nur noch 2 zur Verfügung. Ich kann nur noch 2 Leute einladen. Ich meine, wenn ihr wollt, wenn ihr schnell genug seid, meldet euch und dann gebe ich euch gern die Einladung, aber ihr seht schon anhand von diesen lächerlichen Zahl von Einladungen, dass die Leute bei Diaspora, je nachdem wie man es aussprechen will, hier doch vorsichtig rangehen wollen, ja, an diese Sache. Es sieht sehr aufgeräumt auf, sehr simpel. Sicherlich nicht das, was man jetzt als Facebook-Nutzer erwartet, einen Overhype von Informationen oder Informationsmöglichkeiten, von Funktionen. Nein, man hat hier eher so eine Art geordnete Struktur. Ja. Diese Struktur bezieht sich hauptsächlich auf sogenannte Ordner oder Aspekte, und da kann man eben zum Beispiel sagen, okay, hier meine privaten Bekannten, hier meine virtuellen Bekannten, hier Geschäftspartner und so weiter, und kann die quasi einordnen und hat dann auch Möglichkeit zu sagen, okay, hier, ich möchte diese Nachricht nur für meine Geschäftspartner sichtbar machen und diese Nachricht nur für meine privaten Bekannten oder auch eben nicht für meine privaten Bekannten. Ja, es ist schon eine interessante Geschichte. Man muss da doch sicherlich noch ein bisschen was hinzufügen an Funktionen, damit das wirklich vielleicht eine Mehrzahl der Benutzer anziehen wird. Gut, ich meine, Spekulationen über 3D-Sachen. Ja, das hatten wir ja letztes Jahr eigentlich schon, aber trotzdem kann man sich fragen, inwiefern sich 3D im Blu-ray-Bereich durchsetzen wird. Einige heiß erwartete Blu-rays sind ja dann doch nicht in 3D erschienen, stattdessen nur in einem normalen herkömmlichen Format. Ja, und während die Filmfanatiker, hört sich so schlimm an, aber die Filmfans, Ja, als ob das was anderes bedeuten würde. Die möchten natürlich jetzt hier ihre Blu-ray und finden es toll, wenn da noch 3D-Funktion hinzukommt, während bei Otto Normalverbrauchern die Blu-ray immer noch absolut nicht den Siegeszug angetreten hat und die DVD noch lange nicht verdrängt hat, denn wer eben nur sich nur mal ganz locker einen Film reintun will, ja, und ist nicht technisch irgendwie angehaucht, dem ist das ehrlich gesagt wurscht. Das sieht kaum einen Unterschied. Ja, es ist nun mal so, ja, sieht kaum einen Unterschied. Und für Normalbenutzer, die eben nicht darauf achten. Ja, wenn man darauf achtet, ja, das Bild ist schärfer, ja, man sieht die Falten von seinem Lieblingsschauspieler eben mehr, ob das dann positiv oder negativ ist, das muss schon mal noch dahingestellt sein lassen. Aber generell ist es nun mal so, dass das Thema 3D nur für eine kleine Zahl von Leuten wirklich interessant ist. Ja, überhaupt. Dann die Problematik mit den Brillen. Verschiedene Brillen sind nicht mit verschiedenen Geräten kompatibel und so weiter und so weiter. Mal davon abgesehen, dass die Brillen sehr, sehr teuer sind, dass man genug Brillen vorhalten muss, wenn man Bekannte einlädt, ja, und man kann dann nicht ja welche nebendran 2D sitzen lassen, aus dem einfachen Grund, weil wenn ein Film für 3D-Darstellung gemacht wird, dann sieht er 2D-mäßig so schlimm aus, ja, das ist furchtbar, total verwaschen, unscharf, etc. Das ist nix, ja, ganz klar. Doch, warum ich das jetzt hier so lang und breit sage, ist, im Gaming-Bereich ist 3D durchaus eine interessante Geschichte. Und das sieht auch Nintendo so mit dem Nintendo 3DS. Ja, warum ist das besser als, oder warum ist das wichtiger als im Filmbereich? Klar, mit dem Spielen kann man durch Hinzugabe der dritten Dimension halt noch ein paar Sachen mehr machen. Nicht viel, ich sag's gleich. Also wer Wunderspiele erwartet, dann wird sich da wahrscheinlich im Endeffekt auch enttäuschen lassen müssen. Aber man kann so diesen 3D-Aspekt aktiv in Spiele mit einflechten und hat dann eben Spiele, die so in der Form nicht unbedingt machbar gewesen wären. Und dieser Nintendo 3DS, der hat ja schon auf verschiedenen Messen für Furore gesorgt und jetzt entbrennt eine neue Diskussion, ist jetzt 3D nun schädlich, vor allem für Kinder, oder nicht? Ja, und Nintendo warnt davor, dieser 3DS für Kinder unter einem bestimmten Alter ja, zu benutzen. Also ich meine, die Firma selbst warnt davor, das ist schon interessant. Und ansonsten scheint wohl klar zu sein, dass 3D-Spiele intensiver, und damit meine ich richtiges stereoskopisches 3D, ja, und nicht nur das, was man eben sonst als 3D bezeichnet, ist sowieso falscher Begriff eigentlich 3D. Also dieser 3DS soll eben durch diese ja, dreidimensionale Darstellung eben Leute noch, die sensibel sind, eben noch leichter dann eben, ja, wie soll man sagen, verwirren oder eben ja, schädigen. Also wer zum Beispiel diese Epilepsie-Warnungen immer in den Wind geschlagen hat, der wird das sicherlich auch mit den 3D-Warnungen tun und ich glaube, man kann sie auch ungefähr dort einordnen. Ja. Nur ist eben halt so, dass Leute, die eben Schwierigkeiten haben, denen es zum Beispiel schon bei normalen Spielen nach einer Stunde schlecht wird, wenn sie da auf das Spiel da gucken andauernd, ja, dass die dann vielleicht bereits nach einer Viertelstunde oder so das Spielen einstellen müssen, weil eben die 3D-Darstellung intensiver ist. Ja, und das Gehirn dann noch mehr verarbeiten muss und die Augen da noch stärker belastet werden. Ja, obwohl man bei diesen 3DS ja keine Brille aufziehen muss. Ja. Übrigens, ja, für Leute, die wirklich schnell Bilder wahrnehmen können, ja, man sagt, mehr als also 25 Bilder, mehr kann ein Mensch da nicht mehr sehen. Ist aber so nicht ganz korrekt, ja. Also, wenn man sich mal anguckt, einen Röhrenmonitor beispielsweise, wenn der auf 50 Hertz läuft, der flimmert dermaßen, Oh, ich bin es also nicht mehr gewohnt. Ich habe ja schon seit vielen Jahren LCD-Bildschirme. Und wenn ich jetzt auf einen Röhrenmonitor gucke, oh nein, das ist echt schlimm. Da kann ich vielleicht 10, 15 Minuten drauf gucken und dann fühle ich mich echt mies. Das Flackern ist eben enorm. Und jetzt, wenn man das jetzt mal überträgt, ja, sagen wir mal hier mit diesen Shutterbrillen, die ja auch in einer gewissen Frequenz immer zum Beispiel Bilder kurz ausblenden, wieder einblenden, ja, also verdecken. Da können empfindliche Menschen schon deutlich stärkeres Flimmern zum Beispiel entdecken. Ja, und das ist tatsächlich so. Es ist ein bisschen schwierig zu erklären, aber im Prinzip sind es die Bildwiederholfrequenzen, die eben hauptsächlich dann eine Rolle spielen. Und für einige Leute ist es wirklich ein grausames Thema. Und Kopfschmerzen sind da vorprogrammiert bei diesen Leuten, ne? Das ist klar. Ja, ich habe jetzt hier einen Haufen Themen. Muss sagen, jetzt mache ich mich gerade hier. Jetzt mache ich mir gerade hier das Leben schwer mit deinem Übergang. Ja. Ich hätte die Themen vielleicht soll sortieren. Naja. Gut, Ministerin, ja, die hat sich zum Besten gegeben bei Telepolis in einem Interview und die Frau Leutheusser-Schnarrenberger, die hat ein paar interessante Einblicke gewährt wegen der Geschichte oder allgemein. Ich meine, es wird zwar wie WikiLeaks und Proteste im Internet ihr angeführt in dem Artikel, aber ich denke, das ist nur mehr so ein allgemeines, eine allgemeine Geschichte. Denn Meinungsfreiheit, klar, große Sache. Im Internet wird sie allerdings eben, naja, noch so behandelt, als ob es nicht ganz so selbstverständlich wäre. Das ist natürlich zum einen klar, weil ja die einzelnen Seitenbetreiber erst einmal sowas wie ein Hausrecht genießen. Ja. Also eine richtige Öffentlichkeit, ob es die da jetzt wirklich gibt. Müsste man ja eben sagen wir mal, ein staatliches Forum oder sowas betreiben lassen, ja, wo man dann eben seine Meinung kundtun kann. Denn ansonsten sind es ja eben keine wirklich Räume der Öffentlichkeit, ich sage jetzt bewusst nicht öffentliche Räume, weil eben da meist ein privater oder ein kommerzieller Anbieter dahinter steht und der genießt eben so die Auffassung, die allgemeine, ein Hausrecht und kann dann entsprechend Meinungen zensieren bzw. löschen nach Gutdünken. Ja. Dennoch sagt die Sabine Leutheusser-Schnarrenberger, dass das durchaus ein virtuelles Sit-in im Internet, also ein Protest, durchaus möglich ist und nach dem Gesetz auch ja, rechtlich in Ordnung ist. Ja. Sie sagt da, ah, wer ein virtuelles Sit-in machen möchte, hat dazu nach deutschem Recht auch die Möglichkeit, Proteste per Massen-E-Mail und Boykottaufrufe gegen Unternehmen sind erlaubt und sogar von der Meinungsfreiheit nach Artikel 5 des Grundgesetzes geschützt. Also Boykottaufrufe, sagt die Justizministerin, darf man machen und Proteste per Massen-E-Mail auch. Ob das dann wirklich was bringt, ich meine, die Massen-E-Mail, das ist ein einfacher Filter. Zum Beispiel, wer sich dann bei PayPal beschweren möchte, weil die WikiLeaks eben ungerecht behandeln. Der kann dann eine E-Mail schreiben und wenn dann PayPal das zu dumm wird, dann machen die einen Filter und setzen da rein, wenn die Nachricht das Wort WikiLeaks erhält, dann in Mülleimer fertig. So viel zum Thema Massenprotest per E-Mail. Also da muss es schon bessere Möglichkeiten geben. Aber man sollte sie trotzdem nicht vernachlässigen, denn Man sollte es die Meinungen auch den Firmen kundtun. Ich habe gute Erfahrungen damit gemacht, dass wenn man seine Meinung den Firmen per E-Mail oder auch per normaler Post noch, ja, bei alteingesessenen Unternehmen wirkt das oftmals mehr, da gibt es doch manchmal eine gute, ein gutes Feedback, eine gute Antwort und zumindest die Aussicht, dass eben, oder die Bestätigung, dass eben das Problem auch erkannt wird oder eben, dass darüber nachgedacht wird und diskutiert wird. Und das ist das schon mal etwas. Ja. Boykottaufrufe gegen Unternehmen, klar, das bedarf natürlich keiner weiteren Erklärung, ist erlaubt, ganz klar, wenn ich der Meinung bin, dass es eine Firma verdient, dann darf ich auch das da zum Boykott aufrufen. Allerdings wurde es noch nie so klar gesagt, weil es doch heißt, dass Boykottaufrufe, ja, wenn die geschäftsschädigend sind, eben vielleicht doch nicht legal sind. Aber das scheint hier nicht der Fall zu sein. Ja, also, sie hat das doch relativ klar gesagt. Nur diese beiden Möglichkeiten, da ist eben, das ist nicht genug. Ja, da müsste man vielleicht nochmal drüber nachdenken und da auch andere Sachen erlauben. Das sieht auch Telepolis so. Die fragten dann nochmal nach, wie das denn aussieht, ob man nicht unbedingt oder ob man nicht auch so eine Möglichkeit haben muss, wie zum Beispiel zivilen Ungehorsam zu praktizieren. Ja, also das heißt etwas, was eigentlich ja, eine Ordnungswidrigkeit darstellt, ja, sozusagen trotzdem macht, aber eben straffrei ist. Ja. Also so grob. Man, wahrscheinlich würden jetzt Juristen mich lynchen, ja. Meine Definition, aber ich bin ja auch kein Jurist. Ja, und was ihr tut, müsst ihr selber wissen. Aber so eine ja, so ziviles Ungehorsam ist meistens oder oftmals auch ein probates Mittel, ja, seinem Unmut Frust zu lassen. Beispielsweise, wenn es jetzt heißt, man könnte zum Beispiel sagen, ein Streik, ja, und vielleicht im öffentlichen Dienst oder so, und der Streik wird als rechtlich nicht okay erklärt. Ja, man darf nicht streiken, aber man tut es trotzdem. Ja, mit allen Konsequenzen, ja, dann ist das eben ein ziviler Ungehorsam. Ja, und da muss es halt Grenzen geben von dem, was strafrechtlich dann deswegen zu tun ist. Ja, ganz klar. Man kann zum Beispiel nicht jemand, ich habe das schon mal gemacht, so ein extremes Beispiel, aber es ist eben mal so, um das mal zu verdeutlichen, man kann zum Beispiel nicht jemand mit der Waffe dann dazu zwingen, dann den Streik zu beenden und an die Arbeit zu gehen. Ja. Das darf man nicht. Egal, ob das dann erlaubt ist oder nicht, der Streik. Ja. Und solche Möglichkeiten muss es eben auch dann geben im Internet, wo man dann eben sagen kann, ja, okay, es ist vielleicht eine Ordnungswidrigkeit, aber es muss trotzdem möglich sein und dann muss derjenige eben die Konsequenzen übernehmen. Ja. Klar, die DDoS-Angriffe, sagt die Justizministerin, ist absolut nicht mit so einem Protestrecht oder so gedeckt. Das ist eine Straftat. Und zwar nach Paragraph 303b des Strafgesetzbuches, das ist Computersabotage. So. Muss man dann halt, sag ich mal, ne, so einen Mittelweg finden, ja, um so einen Protest eben dann so ein bisschen, ja, Nachdruck zu verleihen. So, aber ich möchte jetzt gar nicht so lange auf diesem Thema herumreiten, weil das werden wir sicherlich auch 2011 noch des Öfteren hören. Und was anderes hat mich dann doch schon viel stärker, sage ich mal, verwundert. Da lese ich einen Artikel, ebenfalls bei Telepolis, von Thomas Pani. Das Ende des Englischen als Weltsprache. Und es steht kein Fragenzeichen da hinten dran. Nur im Untersatz stehen dann brechen Übersetzungsprogramme, auch wirtschaftliche Entwicklungen, die Macht des Englischen. Also, ich muss schon sagen, erstmal, Englisch als Weltsprache kann man durchaus so bezeichnen. Offiziell ist es nicht, aber man kann es so bezeichnen. Und das hat einen Grund. Niemand hat einen dazu gezwungen, Englisch zu sprechen. Also von den Regierungen, ja. Ja, man wird natürlich dazu gezwungen, wenn man zum Beispiel mit anderen Leuten in der Welt kommunizieren will, dann läuft das meistens eben über Englisch. Und es ist gar nicht mal so verkehrt, weil man sagt zwar, klar, hier als Amerikaner spreche ich eben Amerikanisch, Englisch, klar, und als Franzose spreche ich Französisch, als Finne spreche ich Finnisch. Als Italiener spreche ich Italienisch und so weiter und so weiter. Ja, aber wenn man jetzt sag ich mal, im Zeitalter des Internets mit Leuten aus der ganzen Welt sprechen möchte, dann kann man nicht jede einzelne Sprache lernen. Ich meine, das könnte man vielleicht schon, wenn man ein Genie ist, ein Sprachengenie. Ja, aber das sind wahrscheinlich dann 99,9% der Bürger nicht. Und die können dann allenfalls noch eben Englisch, genau, so ist es ja, Englisch. Und jetzt ist dann bleibt dann natürlich die Frage offen, wie sollen wir uns verständigen? Ich meine, man kann ja keine, wenn wir jetzt die Weltsprache abschaffen, man kann ja zum Beispiel einen Tweet, ja, wenn ich jetzt was twitter, kann ich den ja nicht in 150 verschiedenen Sprachen twittern. Möchte aber sicher sein, dass jeder mich versteht. Also nehme ich Englisch. Ja, das ist zwar vielleicht nicht jeder, aber die große Mehrzahl der Menschen, vor allem die große Mehrzahl der Menschen, die im Internet zugange sind, das muss man auch sehen. Jetzt ist dann natürlich diese Sache mit diesen Übersetzungsprogrammen. Bei Tweets funktioniert das schon einigermaßen. Einige Twitter-Programme, ja, da braucht man nur noch auf Translate zu gehen, ja, und dann übersetzt er das ins Englische. Ganz genau, so ist das. Ins Englische übersetzt er das. Bei dieser zum Beispiel Google Translate, ja, um mal ein bekanntes Beispiel zu bringen, ja, da muss man auch mal testen, die Übersetzung von Englisch in andere Sprachen und andere Sprachen zu Englisch und zum Beispiel, ja, nehmen wir mal Deutsch, die Übersetzung von anderen Sprachen in Deutsch, ja, dann wird man feststellen, dass es da Qualitätsunterschiede gibt. Also ich kann zwar verschiedene Sätze, wie beispielsweise, das habe ich jetzt gemerkt, wenn ich ein frohes neues Jahr wünschen möchte, ja, und gebe das in Englisch ein, Happy New Year, dann bekomme ich die korrekten Bezeichnungen, beispielsweise von dem korrekten Gruß in Spanien, ja, korrekten Gruß in Japan vor allem, ja, also diese Sprachen. Und dann, da ist ja auch wirklich wichtig, weil viele eben dann eben die Sprache auch gar nicht können. Vor allem beim Japanischen haben die Leute, die eben kein Japanisch können, da kaum eine Möglichkeit, noch irgendwie zu kontrollieren, ob diese Übersetzung stimmt, ja, weil selbst die Schriftzeichen ja anders sind, genau wie Arabisch oder Chinesisch. So, und da muss man eben vertrauen. Und wenn ich das aus dem Englischen heraus mache, ja, ich konnte das zum Japanischen, kann ich es glücklicherweise nachprüfen. Oh ja, funktioniert wunderbar, klappt. Nehme ich das Deutsche, ja, frohes neues Jahr, dann kommt was komplett anderes raus, dann kommt die wörtliche Übersetzung raus. Ja, und das ist falsch. Und das ist zum Beispiel auch im Spanischen so. Und das zeigt, dass eben auch bei den Übersetzungsprogrammen, der Hauptaugenmerk eben auf Englisch liegt, von Englisch und nach Englisch übersetzen. Das andere ist wiederum, geht dann über Zwischenstationen und da wird eben dann das Ganze wieder verfälscht. Ja. Es ist einfach mal so, trotz diesen ganzen Übersetzungsprogrammen, ja, und allem, also bei Google Translate habe ich sogar so bei mir auch auf Englisch generell, also Google alles steht bei mir auf Englisch, alle Seiten werden bei mir in Englisch aufgerufen, weil eben dort das unverfälscht ist. Wenn man Englisch lesen kann, ist es ja, ist es auch wunderbar, würde ich auch jedem empfehlen, weil manchmal sind die Übersetzungen dermaßen falsch und ungenau, auch bei professionellen Webseiten, dass man sich da das Leben einfach nur selber schwer macht. Was dann aber eben interessant ist, dass die Übersetzungen dann eben auch ins Englische bei mir laufen und nicht etwa ins Deutsche. Gut, ich meine, bei mir ist es vielleicht kein Wunder. Ich bin ein schlechtes Beispiel. Ich bin ein schlechtes Beispiel. Aber es ist eben tatsächlich so, dass selbst die Übersetzungen ins Englische gemünzt sind, sodass zum Beispiel ein Amerikaner eben kein Problem hat, vielleicht einen Tweet in Deutsch zu lesen, wenn er sich die Mühe macht und den Tweet richtig übersetzen lässt. Aber beispielsweise dann jemand in Spanien, der wird dann zum Beispiel Schwierigkeiten haben, meinen deutschen Tweet zu übersetzen, zumindest ins Spanische. Der liest dann meinen deutschen Tweet in Englisch. Und dass es da dann zu Missverständnissen kommen kann, das ist ja wohl. Also brauchen wir, glaube ich, nicht drüber zu reden. Jetzt kommt da eben so ein Artikel, und ich muss sagen, ja, da ist wohl der Wunsch der Vater des Gedankens. Auch mir wäre es doch durchaus recht, wenn wir, ja, zum Beispiel das Deutsche eben dann bei uns stärker benutzen, aber da ist eben eine Schwierigkeit, das Internationale. Wenn Englisch nicht mehr die Weltsprache ist, dann wäre es eine andere. Dass wir alle nur noch durch die Übersetzer miteinander kommunizieren, das halte ich für, zumindest in absehbarer Zeit, nicht für sinnvoll und auch nicht für möglich, weil die Übersetzungen die automatisch noch nicht die Qualität erreicht haben und eine nicht automatische Übersetzung kann man natürlich für Kommunikation im Internet nicht gebrauchen. Das ist ja ganz klar. Ja. Läuft ja alles echtzeitmäßig mittlerweile ab und da kann ich nicht erst. Ja, wenn ich auf einen Tweet antworten will, dann kann ich nicht erst einen Auftrag geben für bei einer Übersetzungsagentur hier, ich möchte das und das zurücktwittern und jetzt, ja, macht mal, ne? Also das geht nicht. Ja, und ja, wie gesagt, ich bin eigentlich dafür, ich bin auch immer stärker dafür eingetreten, dass das Denglische aus unserer Sprache verschwindet. Mittlerweile, ich habe es aufgegeben. Ja, weil ich. Sogar in Deutschland, ja, oder bei deutschsprachigen Leuten wird eben die Benutzung von deutschen Wörtern im Großteil der Internetkultur schon auf Verständigungsprobleme führen. Ja. Und auch Missverständnisse gibt es da, ja, wie zum Beispiel jetzt die E-Post. Ja. E-Post soll eigentlich das deutsche Wort sein für die elektronische Post, also für E-Mail. Ja? Weil E-Post, E-Mail, das ist eine super Übersetzung, das könnte man auch benutzen, aber niemand hat es offenbar getan. Mal ganz davon abgesehen, dass man dann immer komisch angeguckt wird, wenn man dann zum Beispiel E-Post sagt statt E-Mail, ja? Oder beispielsweise das Weltnetz statt Internets, das ist ja ganz prekärer Ausdruck, weil das wird auch von anderen Leuten noch benutzt, dieses Wort, ja. Aber da sind eben die Probleme. Ja. Und deswegen habe ich es aufgegeben. Ah, könnt ihr schimpfen. Ich weiß, der Verein Deutscher Sprache würde mich wahrscheinlich am liebsten steinigen, aber was soll ich denn tun? Ja, ich muss mich verständlich machen. Ich kann nicht von den anderen Leuten erwarten, dass eine unnötig komplizierte Sprache, die sie selbst nicht mehr gewohnt sind, dann verstehen. Ja, das könnte ich vielleicht machen, wenn ich einen großen Einfluss hätte. Ja. Irgendwie. Aber so zum Beispiel, wenn ich Harald Schmidt wäre oder sowas, ja, dann würde ich das vielleicht machen. Ja, dann würde ich es vielleicht konsequent die Benutzung von englischen Worten in einem deutschen Satz ja, ablehnen und vermeiden. Und ja, dann würde wahrscheinlich Harald Schmidt vielleicht mit so 0,1 Prozentpunkte vielleicht fallen. Ne? Aber wenn halt jemand macht ohne so diesen Bekanntheitsgrad, dann ja, hat er im Internet bald niemand mehr, der einem zuhört. Oder vielleicht Leute, die man nicht will, dass sie zuhören. Ja, auch so. Nein, ihr wisst, was ich meine. Okay, also, deswegen, Hier diese Geschichte, Englisch als Weltsprache abgelöst, nicht 2011. Auf keinen Fall. Ja, könnt ihr euch beruhigen. Und ich glaube, auch in den nächsten 20 Jahren wird es nicht abgelöst werden. Im Gegenteil, momentan ist das, die Benutzung von Englisch ist weiter im Auftrieb. In Japan ist es zum Beispiel jetzt Pflicht, dass Firmen, Mitarbeiter von großen Firmen, also jetzt Englisch lernen müssen. Es ist absolute Pflicht jetzt. Das ist kein Spaß. Da sind auch so alteingesessene Japaner sind da ziemlich ja, irritiert, weil es dort keineswegs so normal ist wie bei uns, dass man dort noch Englisch spricht. Ja. Dort hat man ein viel stärkeres Verhältnis zu seiner Sprache, wobei die amerikanischen ja, Worte in der japanischen Sprache auch allgegenwärtig sind. Dennoch spricht man Japanisch, ja, auch im Internet, trotzdem Zeichensatz, der komplett verschieden ist und so weiter und viele Probleme, die es dafür gibt. Aber da guckt man, dann, wenn man da mal guckt auf japanischen Blogs, japanischen Seiten, japanische Twitter, die twittern alle in Japanisch. Ja? Aber das sollte sich halt auch ändern und da sind die großen Firmen auch der Meinung, dass es ändern muss. Denn sonst kann es große Nachteile in der Zukunft für Japan eben geben. Ja. Und das ist absolut gerechtfertigt, diese Angst. So, jetzt haben wir hier wieder einen super Themenwechsel vor uns. Wer viel liest, ja, der hat sich vielleicht schon mal mit dem Gedanken auseinandergesetzt, ein E-Book zu kaufen. Ja, und viele haben sich gewünscht, dass es mit dem Kindle möglich sei, E-Books zu leihen, so wie ein normales Buch. Ja, ein Bekannter eben möchte mal das so im Buch lesen und dann leiht man es ihm mal halt aus für ein paar Wochen. Und das ist schön, das ist auch ein großes Argument immer gegen E-Books gewesen bisher, weil man eben das Ausleihen so leicht nicht machen kann. Und jetzt auf einmal geht's. Ja? Amazon hat es freigeschaltet, aber es ist keine große Sache, weil es ist einfach ja, halb gebacken. Erstmal der Verleger des Buches, der Verlag, der darf entscheiden, ob das überhaupt möglich ist. Und das heißt, es wird bei einem Großteil der Bücher gar nicht möglich sein, das Verleihen. So, erstmal das. Zweitens gibt es weitere Einschränkungen. Ja. Zum Beispiel kann man es nur auf dem Kindle selbst ja, sehen, aber beispielsweise nicht auf weitere Geräte wie zum Beispiel eben iOS, BlackBerry, Android, PC, Mac und so weiter, die bleiben dann alle außen vor. Dann gibt es noch weitere Beschränkungen, beispielsweise, ich glaube, das ist 14 Tage maximal, ja, und man darf es nur einmal ausleihen. Also 14 Tage, einmal ausleihen und dann nie wieder demjenigen. Ja. Das ist ja gemein, oder? Ja, es könnte ja sein, dass er das Buch dann wirklich liest noch. Schlecht bei den Powerlesern. Die lesen das in ein paar Stunden. Ja. Schlecht für die Verlage, ne? Ja, gut, also man sieht, es ist eigentlich nichts Halbes und nichts Ganzes. So gut sich das anhört, ich wollte es halt erwähnen, aber das Leihen von Büchern mit dem Kindle ist nach wie vor dann eben nicht das, was man sich vielleicht so vorstellt. Ja. Schade, aber es ist nun mal so und ich weiß gar nicht, was jetzt eigentlich aus dieser Verleihmöglichkeit mit diesem Adobe EPUB DRM geworden ist. Ja. Da die Funktion, die sitzt immer noch in dem Adobe Player drin. Aber ich habe das noch nie probiert jetzt. Ich weiß nicht, ob das funktioniert und wie da die Modalitäten sind, ob da die Firmen dann eben das verbieten können. Keine Ahnung. Ich muss mich da vielleicht mal ransetzen und das tatsächlich probieren, weil ich habe mittlerweile sehr viele EPUB-Bücher. Ob ich die jemand verleihen kann oder nicht. Also wenn das tatsächlich gehen würde, dann frage ich mich natürlich, warum diese Funktion noch nie groß Erwähnung gefunden hat. Weil, ja, die Funktion ist in dem Programm vorhanden, nur ich weiß halt nicht genau, ob und wie die anzuwenden ist. Ne? Schauen wir mal. Das ist eine Sache für, ja, auch 2011, das muss man machen. Ja, überhaupt ist die Frage 2011, wohin gehen die E-Books? Ja, jetzt nachdem der OYO noch relativ gut gestartet ist in Deutschland und Sony auch mit neuen EPUB-DRM-Readern auf den Markt drängt, die übrigens sehr, sehr gut sind, auch von der Display-Qualität her, hat mich sehr, sehr verwundert, als ich die gesehen habe. Sieht wirklich wahnsinnig gut aus. Und da macht das Lesen auch richtig Spaß. Aber es kommen jetzt auch noch die ganzen Tablets dazu, die Android-Tablets, die da rauskommen, und die alle bringen die Möglichkeit mit, eben von verschiedenen Anbietern zu lesen. Aldico, einer der beliebtesten E-Book-Readern auf Android, hat auch jetzt die Möglichkeit, EPUB-DRM zu importieren. Und damit bleibt alles in allem eben, ja, ein schönes, großes Fragezeichen. Was ist mit E-Books 2011? Ich sag mal, die werden sehr, sehr stark sich, ich möchte noch nicht sagen etablieren, aber die werden sehr, sehr stark verkauft werden. Die ganzen neuen E-Book-Geräte praktisch, man kann E-Books überall jetzt lesen, von seinem Handy bis spezielle E-Book-Reader auf seinem PC, überall. Und jetzt ist die Zeit eigentlich reif zu sagen, hier E-Books, das ist das kommende Medium. Ob es 2011 schon wirklich jetzt als Erfolg gewertet werden kann, muss ich noch, bin ich mir noch nicht so sicher, aber ich denke, es wäre auf jeden Fall 2011 eine riesen Steigerung bei den E-Book-Verkäufen sehen werden. Auf jeden Fall. Ja, dann nochmal schnell der 27. Chaos Computer Club Kongress. Der hat ja auch wieder für ein paar interessante Nachrichten gesorgt. Und zwar hat zum Beispiel, na, wer war es? Ich habe es jetzt hier gesehen. Ja, der Blogger Scoozy. Kenn ich gar nicht. der hat hier gleich einen schönen Spruch abgelassen dort bei einer Diskussion wegen der Netzneutralität. Er hat gesagt, kein Datenpaket ist illegal. Und er möchte auch keine Datenpakete diskriminiert sehen. Ja, das ist ein wichtiger Punkt für die Zukunft, denke ich mal. Denn es gibt Bestrebungen von verschiedenen Internetprovidern, ja, bestimmte Datenarten zu bevorzugen und andere zu drosseln beispielsweise. Ja. Und das ist nicht ganz so gut, denn das kann dazu führen, dass zum Beispiel Streams von der Konkurrenz eben nicht so schön durchgeleitet werden wie Streams von Firmen, mit denen man Verträge hat und so weiter und so weiter. Also nicht ganz so das, was man wohl so wollte, ja, im Endeffekt. Und ja, nicht nur dieses Konkurrenzdenken ist da vielleicht ein Grund, sondern auch, dass die Firmen Angst haben, halt ihre eigenen Netze zu stark zu belasten und dann vielleicht Streaming-Dienste ja, mehr und mehr unterbinden, ja, und eben diese im Vergleich zu anderen Datenpaketen eben nicht die gleiche Priorität einräumen. Es ist ein bisschen ja, so eine Gratwanderung. Ja, klar, Streaming-Dienste müssen eigentlich bevorteilt werden, ja, damit sie richtig funktionieren, im Prinzip. Da muss man aufpassen, dass andere Dienste dann eben nicht zu stark hinten dran zurückbleiben. Auf der anderen Seite ist es natürlich so, dass Daten sind Daten sind Daten. Ja, und überhaupt schon festzustellen, welche Daten jetzt das sind, in speziellen Fällen, das ist nicht okay. Ja, das darf überhaupt gar nicht ausgewertet werden, meiner Meinung nach, was für Daten jetzt da sind. Und auch das mit diesen bestimmten Ports. Ja, wenn ich einen Internetzugang habe, möchte, dann möchte ich auch Zugang und unbeschränkt und gleichberechtigte Behandlung von allen Ports. Kann nicht sein, dass Ports gesperrt werden dürfen. Ja, dürfen sie aber. Weißt du, ist es noch so? Ich weiß nicht. Früher war das jedenfalls mal gemacht worden. Dann haben die Kunden das wohl eingesehen, dass das Mist ist und sind dann gewechselt, schadenweise, und wurde das abgeschafft. Also auf jeden Fall, man sieht, da sind Probleme. Und da muss man wirklich aufpassen. Denn wer den Datenverkehr kontrolliert, der kontrolliert die Informationen, der kontrolliert die Nachrichten der Zukunft. Und da wird es dann kritisch. Deswegen muss man genau aufpassen und so wenig Regulierung wie möglich machen, so wenig Einschränkungen. Da dürfen aber eben auch die Provider dann nehmen. Das ist ganz klar. Auch Voice-over-IP ist so eine Geschichte. Ja. Er darf weder bevor noch benachteiligt werden, weil Leute wollen unter Umständen ihren Datentransfer gar nicht für Voice-over-IP nutzen. Und andere wollen es. Deswegen muss man gucken, dass man jetzt nicht sagt, okay, hier bei unseren Internetanschlüssen ist Voice-over-IP top priorisiert. Ja, und das ist nicht gut. Ja, das ist nicht gut. Dann ganz kurz noch an vielleicht ein Hinweis oder sowas für einen Artikel von diesem Chaos Computer Kongress. Nerds an die Macht, genau. Nerds an die Macht, weil nämlich es ist wichtig, dass Leute, die Ahnung haben, auch in der Politik eben mitwirken können, mitgestalten können. Denn heutzutage ist es eigentlich undenkbar, dass Politiker, die kaum Ahnung vom Internet haben, die kaum mehr wissen, als das, was sie vielleicht auf Wikipedia lesen über das Internet. Nee, die lesen ja kein Wikipedia. So, das fängt schon an. Die sich vielleicht Wikipedia von der Sekretärin ausdrucken ließen. Darauf lesen. Das soll es alles geben. Leute, die sich ihre E-Mails ausdrucken lassen auf Papier und dann lesen. Den Leuten gehörten sofort das Amt entzogen. Die sind nicht mehr tragbar in unserer Zeit. Und das kann eigentlich gar nicht sein, sowas. Ja. Entsprechend muss hier gehandelt werden. Das, was sich so schlimm anhört, so Nerds an die Macht, das ist natürlich, ja, total übertrieben. Aber wir brauchen Leute, die sich auskennen in der Politik mit diesen Themen, mit dem Internet. Und keine, die das auf der, was weiß ich, auf irgendeinem Volkshochschulenkurs gelernt haben, sorry, dass ich das jetzt so ausdrücke, oder die BWL studiert haben, jetzt denken sie wüssten, wie das Internet funktioniert. Also, nee, brauchen wir nicht. Wir brauchen richtige Leute, die das aktiv nutzen, die aktiv darin unterwegs sind und die auch mitreden können, weil sie wissen, was und wie im Internet es tatsächlich zugeht. Das weiß offenbar auch Frankreich nicht, was wie es zugeht, zumindest bei Tablet-Computern, denn, und das ist die letzte Meldung, die ich heute habe, es ist ja schon dreiviertel Stunde rum, Frankreich will eine Tablet-Steuer einführen für alle Tablets iOS und Android, aber, und jetzt kommt der Hammer, Windows, die müssen keine Steuern zahlen, Windows-Tablets, weil Windows sei ein echtes Betriebssystem und das ist von der Steuer ausgenommen. Und Android und iOS sind mobile Betriebssysteme, deswegen müssen die Steuern zahlen, in Frankreich. Das wollte ich jetzt mal wirken lassen. Sagst, da werde ich wahrscheinlich noch öfters im Jahr 2011 darüber nachdenken, über solche Äußerungen, solche irrsinnigen Sachen, aber bevor jetzt alle nach Frankreich schauen, ich bin überzeugt davon, dass einige ja, noch schlimmere Sachen wohl bei uns einschlagen werden in Deutschland, ja. Da bin ich mir ganz sicher. Also Leute, das war's. Die erste Folge von der Rios Wochensicht. Woche 1 2011, ja, ist vorbei. Am 2.1.2011 ist die Folge gestellt worden. Und ich wünsche euch, wie ich schon am Anfang sagte, ein frohes neues Jahr. Gesundheit, Glück und ich wünsche mir, dass ihr auch 2011 bei mir öfters mal reinhört. Danke! Also Leute, tschüss! Ach! Wow, die schöne Musik! Hätte ich fast vergessen. Die neuen Titel-Songs, ja, die sind... Ah, schau ich mal hier. Das muss ich noch klar machen hier. Ihr das auch wisst. Heieiei, jetzt habe ich tatsächlich die Seite hier zugemacht. Ah, das war nicht so gut. Also, auf jeden Fall, der Titel ist Afterlife, oder heißt Afterlife, drücke ich vielleicht auch so zusammen, von Bretonica. Und das Ganze wurde unter Yamendo, auf Yamendo wurde das veröffentlicht, unter einer Creative Commons License by SA. Also, Titel Afterlife von Bretonica, Creative Commons License by SA. Und ich sag's deswegen in der ersten Folge so deutlich, ansonsten steht es nur noch unterm Text drin. Ich finde die Musik genial und ihr findet auf Yamendo auch noch viel, viel mehr von Bretonica. Und wenn ihr elektronische Musik mögt, dann ja, könnt ihr euch mal antun. Okay, aber jetzt tschüss.